Ich habe ein bisschen lange gekaut an dem Thema, die Bibel, Gottes Wort verändert unser Leben, weil gestern Abend, das habe ich so befürchtet, ihr seid eine Gemeinde, die lebt mit der Bibel und die weiß sogar, wie die Brüder von Abraham heißen. Das hat mich sehr beeindruckt und vieles andere auch. Und ich dachte, was wollen die eigentlich von mir? Die glauben doch sowieso dran. Und was genau soll ich denen darüber erzählen? Aber ich finde es auf der anderen Seite ein super Thema, sich mal wieder bewusst zu machen, was haben wir eigentlich von der Bibel? Apropos, ich wollte sie mir doch mit nach vorne nehmen. Und da glaube ich, steckt viel mehr drin, im wahrsten Sinne des Wortes, als wir denken. Und von daher freue ich mich, dass ihr dieses Thema gewählt habt und möchte einfach mal einsteigen mit einem ganz persönlichen Beispiel, warum ich das begeisternd finde, über die Bibel zu sprechen. Ich habe ja gerade angedeutet, dass ich aus einem katholischen Elternhaus komme. Meine Eltern waren aber nicht fromm, das waren Namenskatholiken, die gingen auch nicht zur Messe und haben uns auch nicht irgendwas beigebracht wie Gebet oder Bibellesen oder Ähnliches. Ich hatte katholischen Religionsunterricht am Gymnasium und war ein ziemlich schlechter Schüler. Für alle, die jetzt vielleicht Hoffnung schöpfen, ne? Man kann in der Schule schlecht in Religion sein und trotzdem Theologe werden. Vielleicht würde mein alter Lehrer jetzt verzweifeln, aber das weiß ich nicht mehr. Ich erinnere mich noch, wie er einmal sagte, ich glaube in der 6. Klasse oder so, Uli, du kriegst jetzt noch eine einzige Chance auf eine 4- in Religion, wenn du die Frage richtig beantwortest. Wie viele Emmaus-Jünger gab es? Naja, ich dachte, mit der Zahl 12 fährt man allgemein ganz gut bei der Bibel. Ja, okay, das Ergebnis könnt ihr euch denken. Später habe ich dann gelernt von einem anderen Priester, dass die Bibel vor allem widersprüchlich ist. Also, dass sie nicht zusammenpasst. Wir haben uns dann Evangelientexte angeschaut, die sich unterscheiden und dann war das für mich auch mehr oder weniger klar und erledigt. Die Bibel ist nicht ernst zu nehmen, weil sie im Grunde genommen nicht stimmt. Also sie ist einfach nicht wahr. Wir haben dann mal eine Frau im Religionsunterricht gehabt, die kam aus dem evangelischen Religionsunterricht, auch eine Schülerin. Suzette hieß sie und heißt sie auch noch. Und die erklärte uns, dass sie an die ganze Bibel glaubt. Und ich weiß nicht warum, also wir beide haben uns total eingeschossen aufeinander und hart diskutiert. Und so gegen Ende des Unterrichts sagte sie dann zu mir, Uli, sag mal, weißt du eigentlich, dass Jesus dich liebt? Und ich sagte, Suzette, wenn du jetzt so unsachlich und subjektiv argumentieren willst, dann brauchen wir hier nicht mehr weiter zu reden. Ja. Und dann galt ich wahrscheinlich da bei den Christen in meiner Schule als Hardliner. Und ich nehme an, da hat man das ziemlich aufgegeben. Ein halbes Jahr später, ich hatte einen Freund, der war auch Christ, ich wusste das aber nicht, der hatte das nie gesagt. Ein halbes Jahr später gab mir der Freund ein Traktat in die Hand. Wisst ihr noch, was ein Traktat ist? Ja, die heißen natürlich Flyer, ne? Wie kann man nur Traktat dazu sagen? Der gab mir ein Traktat in die Hand, da waren vielleicht so 5 Bibelverse aufgedruckt, immer ein Satz, kurze Erklärung und dann ein Erklärung, wie man sich bekehren kann und ein Übergabegebet, das man lesen, beten und dann unterschreiben kann. Und das sollte man dann dem geben, der einem das Traktat gegeben hat. Und ich habe die 5 Verse gelesen, nachmittags auf meinem Zimmer, habe nachgedacht und nachgedacht und nachgedacht, habe mich nach 2 Stunden hingekniet und mein Leben Jesus gegeben. Ich weiß, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Ich musste auch schon mein Zeugnis schreiben für Aktion in jedes Haus. Die waren begeistert zu hören, dass mal jemand sich direkt ohne Gespräch und ohne Evangelisation nur aufgrund eines Flyers bekehrt. Aber es ist vielleicht genau unser Thema. Die Kraft und die Power, die in Gottes Wort liegt. Und die mich, der ich ein Zweifler war und der ich die Bibel nicht für wahr hielt, die mich in dem Augenblick trotzdem erwischt hat und überzeugt hat, dass ich diesem Gott gehören will. 5 Verse. Nur damit ihr den Hintergrund versteht. Ich hatte so wenig Ahnung von der Bibel, dass ich diese Verse nicht nachschlagen konnte. Also ich hatte keine Ahnung, was diese Zahlen in dem Text bedeuten und was Altes und Neues Testament ist und was Kapitel und Verse sind. Ich hatte keinen Plan. Ich konnte die nicht nachlesen. Ja? Ich wusste auch nicht, wie man betet. Ich hatte nur dieses Übergabegebet, das konnte ich nachsprechen. Der Rest war mir ein Rätsel. Später lud mich mal jemand in einen Hauskreis ein und da habe ich jemanden gefragt, sag mal, kann es sein, dass es ein Buch über Gebet gibt, irgendwo auf der Welt? Ja. Da hatte auch eins. So kam ich dann rein, überhaupt mal zu entdecken, wie kann man überhaupt beten? Und trotzdem hat mich Gottes Wort voll erwischt und zu ihm geführt. Ich will euch noch ein ähnliches Beispiel erzählen. Wir waren einige Jahre in Pakistan, meine Frau und ich, in den 90er Jahren und haben dort in einem extrem islamischen Gebiet gearbeitet. Also extrem ist so, wie ich es meine. Ist mehr als das, was ihr aus Iran und Saudi-Arabien kennt. Es geht noch schlimmer und es war schlimmer. Es war sehr schwer, da zu arbeiten. Wir wussten, sollte sich jemals jemand bekehren und das bekennen, ist er sofort tot. Alle Männer in diesem Tal waren bewaffnet mit Kalaschnikows und Schusswaffen. Und sie sagten auch sehr, sehr klar, wenn irgendwas Nicht-Islamisches hier passiert, wird der Verantwortliche sofort getötet. Entsprechend waren so die Ergebnisse mager. Und wir hörten dann irgendwann auf in den 90er Jahren, kamen nach Wiedenest zurück. Von dort waren wir ausgesandt. Und vor 5 Jahren haben wir dieses Land nochmal besucht. Und in den 90ern hatte ich so das Gefühl, ja, du hast Zeit investiert, du hast gesät, aber es ist eigentlich nichts passiert. Und als wir dann unsere Mitarbeiter besuchten, da sagte eine unserer Mitarbeiterinnen, sag mal, Uli, kennst du eigentlich noch den Nachtwächter, den ihr damals bei euch im Haus hattet? Nee, hatte ich keine Erinnerung mehr dran. Und sagt sie, der hat sich taufen lassen. Und ich sagte, und woher wusste der von Gott? Ich hatte wirklich keine Erinnerung mehr. Und die sagte, du hast damals mit dem Bibel gelesen. Also das war vielleicht 1, 2, wenn es hochkommt, 3 Mal. Ich kann mich gar nicht erinnern. Aber der hat sich durch Bibellesen nach vielen, vielen Jahren entschieden, Christ zu werden und sich taufen zu lassen. Gottes Wort hat Power, hat Macht, tut Dinge, die wir nicht ahnen und ihm manchmal auch nicht zutrauen. Und deswegen ist das Thema super. Gottes Wort verändert unser Leben. Warum müssen wir darüber überhaupt reden? Ich habe da gestern Abend festgestellt, ihr seid eine bibellesende Gemeinde. Ihr wisst ja alles. Ihr erlebt das täglich. Ihr seid hin und weg gerissen von Gottes Wort und wisst eigentlich gar nicht, warum ihr hier sitzt und darüber einen Vortrag hört. Ich sage es mal für die wenigen unter euch, die vielleicht doch ein paar Fragen haben. Es gibt tatsächlich Anfechtung, was die Bibel oder Gottes Wort betrifft. Ihr kennt sicherlich das Gleichnis vom Sämann in Matthäus 13 zum Beispiel, wo Jesus von dem Sämann spricht, der Saat auf ein Feld aussät, die unterschiedlich aufgeht bzw. gar nicht aufgeht. Und später erklärt er das seinen Jüngern, was er damit meint, weil ihr das alle kennt, das setze ich jetzt wirklich voraus, gehe ich da jetzt grob drüber. Jesus erklärt dann, wenn jemand die Botschaft, Matthäus 13, Vers 19, wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse kommt und raubt, was ins Herz dieses Menschen gesät worden ist. Ein anderer Teil der Saat fällt auf felsigen Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und nimmt es sofort mit Freuden auf, aber er ist ein unbeständiger Mensch, eine Pflanze ohne Wurzeln. Sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder davon ab. Wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dornengestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Wenn man das so in 3 Stichworte fasst, man kann das sicherlich sehr unterschiedlich machen, würde ich sagen, man könnte die zum Beispiel mit Zweifel, also eins dieser Stichwort, mit Zweifel bezeichnen. Man hört Gottes Wort, aber man zweifelt. Und wir sind tatsächlich heute in einer Zeit, waren wir vielleicht immer schon, aber heute auch, in der der Zweifel an Gottes Wort immer größer wird. Und was dramatisch ist, lass mich das ganz offen sagen, auch innerhalb der Bewegung, in der wir uns aufhalten, also der evangelikalen Bewegung, der Leute, die sagen, wir wollen mit Jesus leben, wird der Zweifel an der Bibel größer. Weiß nicht, wer von euch Worthaus zum Beispiel kennt, Professor Zimmer, hat vielleicht der ein oder andere mal reingehört. Sehr, sehr spannend, sehr interessant, aber auch mit Aussagen, wo man denken muss, oh meine Güte, da verliert die Bibel an Glaubwürdigkeit. Da werden Stellen als sehr kulturell bezogen, relativ, nicht mehr gültig identifiziert oder manche Autoren als einseitig mit einer engen Weltsicht und Ähnliches. Selbst also in unserer Bewegung, Worthaus versteht sich als evangelikale Website, selbst in unserer Bewegung kommen also Zweifel hoch. Oder wir haben Zweifel an Aussagen der Bibel, weil sie irgendwie nicht mehr in die Zeit zu passen scheinen. Und wenn ich jetzt ein Stichwort nenne, wird es euch auch so ergehen, dass ihr denkt, hoffentlich spricht der nicht so darüber. Es liegt sogar ein Buch dazu, da vorne von mir. Thema Hölle zum Beispiel. Ganz schwierig. Wirklich schwierig. Ich weiß ja auch von meinen Studierenden, auch von mir selber her. Das lässt sich nicht denken von unserer Kultur und Einstellung her. Und ist wie eine Zumutung. Wir haben Zweifel. Kann das so sein? Ich werde ja heute Nachmittag einen Workshop machen und werde dann in dem Workshop einfach mal eure Fragen aufgreifen, wo ihr sagt, da komme ich exegetisch nicht klar oder da verstehe ich nicht, wieso da unterschiedliche Meinungen sind oder da weiß ich nicht, ob man so auslegen darf. Das soll also wirklich ein Seminar sein, wo wir miteinander an Fragen arbeiten und überlegen, wie kann man die lösen? Gibt es da überhaupt eine Lösung dafür? Thema Zweifel. Ist also keine Sünde zu zweifeln? Vielleicht doch, aber wir können nichts dafür. Das gehört zu unserer Kultur, dass wir eine Weltanschauung haben, die sich beißt mit der Bibel. Und wo wir sagen, boah, da komme ich nicht klar. Vielleicht auch ein bestimmtes Verständnis von der Bibel, das sich irgendwie nicht auflösen lässt. Schwieriges Thema, aber eins, wo Menschen frustriert weggehen. Nicht mehr so eine Lust haben zu lesen. Oder, ich sag mal, ich hoffe, ich trete hier keinem zu fest auf die Füße, aber oder sich darauf beschränkt, halt Losungstexte zu lesen. Die sind schön selektiert auf Verträglichkeit. Das ist ein bisschen angenehmer, als die ganze Bibel zu lesen. Nimm zwei, diese Kabarettgruppe, die hatte mal den Vorschlag einer neuen Bibelausgabe, die Bibabo, Bibelbastelbogen. Da sind die Seiten perforiert und du kannst die raustrennen, die nicht in deine Bibel passen. Ja. Auch eine Möglichkeit, alles nicht unbedingt so, wie Gott sich das denkt. Wir werden auch ein bisschen darüber heute Nachmittag um 17 Uhr sprechen, wenn ich hier stehe. Und dann geht es um Gottes Bild oder Gottes Wort. Die Frage, wie passt das manchmal zusammen, was wir in der Bibel lesen und was wir für eine Vorstellung von Gott haben? Und was machen wir, wenn sich das beißt? Zweifel. Das zweite habe ich mal genannt Ablenkung. Manchmal träume ich von der Zeit, als Menschen in einem Dorf lebten, in dem vielleicht nur einer lesen konnte. Und wenn die irgendwas hörten, fanden die es so spannend, dass sie es am besten sofort auswendig lernten. In einer Zeit, wo man vielleicht, wenn man reich war, 5 oder 6 Bücher hatte und die regelmäßig immer wieder las. Eine Zeit ohne, wie viel sind es mittlerweile, 100 Milliarden Internetseiten und Informationsflut und der Überschwemmung mit Reizen ununterbrochen. Ich glaube, es hieß mal in irgendeiner Studie, in unserer Zeit muss man täglich mehr als 1.000 Entscheidungen treffen, vielleicht waren es sogar 10.000. Ständig Optionen, Wahlmöglichkeiten, nachdenken, angucken und so weiter. Ja, ich überlege gerade, mir ein schönes, schnelles Fahrrad zu kaufen für die Bewegung. Ja, dann merkst du schon, H2018er Fahrrad, da sind zwar teurer, aber haben noch mehr Gadgets als die von 2017. Ständig musst du prüfen, dich mit Sachen beschäftigen. Alles wird so gemacht, dass du unterbrochen eingenommen bist. Und das ist eine Art von Ablenkung, die wahrscheinlich in der Bibel überhaupt nicht vorstellbar war. Ja? Wir kämpfen damit. Was schlägst du morgens als erstes auf? Jetzt wird es unangenehm. Ich gucke nochmal, wer rot wird von euch. Aber ich sage ganz ehrlich, manchmal gucke auch ich zuerst bei WhatsApp nach oder die Wetternachrichten und dann die Bibel. Ich glaube auch nicht, dass es ein Gesetz gibt von Gott, das sagt, erst die Bibel, dann das Smartphone. Ja? Aber manchmal bleibt man auch hängen beim Smartphone und die Bibel kommt irgendwie zu kurz. Kommt gar nicht mehr vor. Ja. Ablenkung ist eine der großen anderen Faktoren, die heute tatsächlich die Bibel nicht in Frage stellen, sie bleibt ja stehen, aber belanglos machen. Sie ist dann eins von Milliarden und Abermilliarden von Worten und Sätzen und Aussagen. Und es ist schwer, sich darauf zu konzentrieren. Das wäre so das Zweite. Zweifel, Ablenkung. Und das Dritte, das ist jetzt nicht so viel anders, weil das vielleicht damit zusammenhängt, aber ich will es doch mal sagen. Jesus sagt in dem Gleichnis, dass die Vögel, die das Wort wegpicken, der Teufel sind, der das Wort wegzieht. Es gibt auch eine geistliche Auseinandersetzung um die Bibel und um unser Bibellesen. Also es gibt jemanden, der massives Interesse hat, dass wir möglichst nicht zu viel da reinschauen. Tatsächlich. Und der ist raffiniert und sehr, sehr clever. Es hat keinen Sinn zu versuchen, seine Strategie zu durchschauen. Man wird da kaum hinterkommen. Aber er schafft es tatsächlich, immer wieder Gottes Wort herabzusetzen. Nicht jetzt unbedingt, dass wir schlechter davon denken, aber dass es weniger Bedeutung hat in unserem Leben. Versteht diese Dinge jetzt nicht als Vorwurf. Auch bei Jesus sind sie kein Vorwurf. Das ist nur so eine Art Bestandsaufnahme. Warum müssen wir über so ein Thema überhaupt nachdenken? Und mein Ziel ist jetzt heute und morgen, euch einfach ganz viel Mut zu machen. Euch nochmal neu zu begeistern und dafür zu gewinnen, dass ihr sagt, boah, Bibel ist das Beste, was uns jemals als Literatur passieren konnte. Und da will ich auch jetzt mit euch einsteigen. Und das Thema heute heißt, am Anfang war das Wort. Bitte mal um die nächste Folie. Da seht ihr nochmal die drei Themen, die ich vorhabe. Am Anfang war das Wort. Gottes Wort schafft Leben. Dann Gottes Bild, heute Nachmittag um 17 Uhr. Gottes Bild oder Gottes Wort. Gottes Wort verbindet mit Gott. Und dann ein bisschen kryptisch, das gebe ich zu, seltsam, schwierig zu verstehen, aber am Sonntag werdet ihr es wissen, annehmen oder abbrennen, Gottes Wort formt Leben. Und für den Workshop habe ich mal formuliert, Gottes heiliges Wort und mein menschlicher Verstand, wie finde ich heraus, was Gott uns heute sagen will, Gespräch über die Interpretation der Bibel, unterschiedliche Auslegungen und kulturelle Einflüsse. Wir steigen mal ein in drei Texte, und zwar Johannes 1, Vers 1. Ihr kennt ihn. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Ich muss wahrscheinlich nicht groß begründen, dass hier von Jesus die Rede ist, als den Anfang aller Dinge. Haben wir hier in Johannes 1 und auch nochmal in Kolosser 1 ausführlich erklärt, dass Jesus von Anfang an Mitbegründer der Schöpfung war. Aber interessant und spannend ist diese Formulierung, am Anfang war das Wort. Und da kommt raus, dieses Wort wurde Fleisch, Johannes 1, Vers 14 nachher, und wir verstehen, aha, das Wort wird Mensch. Das hat Johannes sehr gezielt so gewählt und sehr, sehr geschickt. Er schreibt in seinem Evangelium sowohl an jüdisch geprägte Christen, so, als auch an heidnisch geprägte Christen. Und für beide ist das ein total spannender Anfang. Für die Juden, weil es der gleiche Anfang ist, mit dem die Bibel überhaupt beginnt. Im 1. Mose 1, Vers 1, am Anfang. Ja, und auch hier am Anfang. Also sehr starker Anklang und es geht auch hier in Johannes 1 um Schöpfung. Und für die Griechen war es interessant, weil Logos für sie nicht nur einfach Worte waren, sondern so eine Art Grundbaustein der Welt. Also beide fanden das sicherlich sehr spannend, dass das Evangelium so beginnt. Was wir noch sehen in diesen Versen, ich will sie nicht jetzt ins Detail auslegen, aber was wir noch sehen, Wort und Leben sind eng miteinander verbunden. Am Anfang war das Wort, Vers 4, in ihm war das Leben. Wahrscheinlich kennen viele von euch Professor Werner Gitt, der das in einem Buch so ein bisschen auslegt in die Richtung, das gesamte Leben, was wir kennen, beruht auf Information. Er hat ein ganzes Buch darüber geschrieben und vergleicht halt dieses am Anfang war das Wort mit der DNA in jedem Menschen. Interessante Idee, allerdings geht es nicht nur um DNA. Die ganze Welt, das Universum, die unfassbar vielen Sterne. Alles ist durch das Wort erschaffen. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war Leben. Also alles hängt mit diesem Wort zusammen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Hier ist der Bezug, das wiederholt sich jetzt in allen Schöpfungsschritten, zu Johannes 1. Am Anfang war das Wort, Gott spricht Worte und diese Welt entsteht. Aus Gottes Wort. Ich weiß, das ist schwer zu verstehen und auch schwer sich vorzustellen. Allerdings zum Trost kann ich sagen, dass auch alle anderen Theorien zur Entstehung der Welt sehr schwer vorstellbar sind. Und dass am Ende die Frage, wie kann etwas aus nichts entstanden sein, fast nicht zu beantworten ist. Sie ist nicht zu beantworten. Selbst Stephen Hawking konnte da bis zum Ende seines Lebens keine klare und schlüssige Antwort drauf geben. Oder Psalm 33, der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Denn wenn er spricht, so geschieht es, wenn er gebietet, so steht es da. Ich habe überlegt, womit kann man das vergleichen, um das ein bisschen zu verstehen. Und dachte, wir nehmen mal den Quellcode. Wisst ihr, was ein Quellcode ist? Ja, einige nicken. Klar, das ist unsere Welt, in der wir leben. Software, die programmiert wird, hat so eine Art Grundcode, nach dem programmiert wird. Und wenn sie sehr gut ist, dann wollen alle Konkurrenzfirmen gerne rauskriegen, wie der Code ist, um das zu knacken. Das ist quasi die Grundsprache, mit der der Mensch mit der Maschine korrespondiert. Die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Der Quellcode. Nächste Folie mal bitte. Weiß nicht, ob er so aussehen könnte. Ich habe einfach mal irgendwas rauskopiert aus dem Internet. Zahlen und Buchstaben. Manche sagen, es sind einfach nur 0-1er-Codes. Wie auch immer, wer Matrix mal gesehen hat früher, ist mittlerweile schon ein alter Film, da lief immer so ein grüner Code im Hintergrund, aus dem die ganze Welt bestand. Vielleicht kann man sich Gottes Wort so vorstellen, als Grundlage für das Leben, wie ein Quellcode. Etwas, aus dem Leben entsteht. Und da ist dann auch schon die Analogie. Ich nehme an, dass die wenigsten von euch jemals mit einem Quellcode direkt gearbeitet haben, oder? Ist jemand von euch IT-Ingenieur? Okay, du weißt, was ein Quellcode ist und hast auch damit gearbeitet. Hast du schon einen erfunden? Boah, sauer, er hat sogar schon einen produziert, wunderbar. Die alle anderen werden sich fragen, was will der? Ich habe Microsoft, was will der mit einem Quellcode? Naja, alles beruht auf einem Code, den der Programmierer halt benutzt. Und der muss nicht verständlich sein, wir sind User. Ja, und das tröstet mich ein bisschen darüber hinweg, dass wir auch in der Bibel nicht immer alles verstehen müssen. Aber wir haben es halt hier mit einem Quellcode zu tun, mit etwas, was Gott uns mitteilt, wie die Welt funktioniert, ohne dass wir immer verstehen, warum das so ist. Der User eines Programms muss nicht den Quellcode kennen, um damit arbeiten und leben zu können. Allerdings muss der User, also der ein Programm gebraucht, den Anweisungen des Programmierers folgen. Sonst funktioniert das Programm nicht richtig. Also so, um ein bisschen aus der Klischeekiste über Männer und Frauen auszupacken, keine Angst, das kommt in meinem Buch nicht vor, aber vielleicht ist es auch nur meine Frau, die also denkt, wenn der Computer nicht funktioniert, dass das ein persönliches Problem des Computers mit ihr ist. Und die mir nicht glaubt, wenn ich sage, der Computer tut wirklich nur das, was du reingibst, was du ihm sagst. Dann sagt sie, aber, er hat aber nicht getan, was ich will, ja? Ja, dann sind wir bei dem, was auch zwischen Männern und Frauen dann das Problem ist, ein Kommunikationsproblem. Letztlich aber gibt es eine Anweisung, wenn man die befolgt und der Computer nicht kaputt geht, dann sollte er eigentlich genau das tun, was du willst als User. Nächste Folie bitte. Ich lese die Bibel, weil ich hier der Grundidee von Leben begegne. Und dabei ist es gar nicht so entscheidend, dass ich immer alles sofort begreife. Also ich muss nicht alles sofort verstehen und ich muss auch nicht mit allem sofort einverstanden sein. Das ist Gottes Wort, das hat Gott gesprochen. Er muss sich nicht rechtfertigen, warum Dinge vielleicht komplizierter sind, als unser Verstand sie erfassen kann. Er hat keinen Grund dafür. Er hat wahrscheinlich schon enorm runtergefahren vom Level, vom Niveau her, damit wir überhaupt irgendwas verstehen. Und was bei Gott runterfahren bedeutet, ist, dass Gott runterkommt. Er begibt sich in Zeit und Raum. Er spricht Hebräisch, Griechisch, Aramäisch und heute durch andere Menschen auch Deutsch zu uns. Ja, er spricht von unserer Welt. Er nimmt Beispiele aus unserer Welt. Er bemüht sich, so zu sprechen, dass wir halbwegs nachvollziehen können. Und trotzdem spricht Gottes Wort von Dingen, die viel zu groß für unseren Verstand sind. Und es wäre frustrierend, wenn wir uns davon dadurch abhalten ließen, die Bibel zu lesen. Das ist für mich so einer der Stolpersteine gewesen, als ich anfing, die Bibel zu lesen. Und ich hatte ja wirklich keine Ahnung. Irgendjemand sagte, ach, du bist Christ geworden, dann liest mal die Bibel. Und ich hatte so die Jerusalemer Bibel damals, das war die Schulbibel der Katholiken, habe dann bei Seite 1 angefangen und bei Seite 5 wieder aufgehört und dachte, hä, was ist das? Aber das ist kein Grund, es aufzugeben. Das ist eher ein Zeichen, wir haben es hier mit Worten zu tun, die aus einer anderen Dimension zu uns kommen. Außerdem reicht uns ja meistens erstmal das, was wir verstehen können. Damit haben wir schon eine Menge zu tun, damit überhaupt zu leben und es umzusetzen. Gottes Wort ist die zuverlässigste Gebrauchsanweisung für mein Leben. Auch wenn sich nicht jedes Icon sofort erschließt. Und ich denke, ihr wisst, wovon ich rede. Viele von euch werden User von Mac sein oder von Microsoft. Und dann habt ihr dann die Leisten oben mit den Icons, also den Bildern, den Symbolen. Und da gibt es ja, keine Ahnung, wie viele gibt es? Weißt du das? Wie viele Icons hat Microsoft Word? 100? Hast du noch nicht gezählt? Hast du nicht? Ach so, brauchst du gar nicht, ne? Wer braucht schon Windows, ne? 100 Zeichen vielleicht und davon kenne ich vielleicht 30 und kann mit denen super umgehen. Und bei dem 31., ich habe eine Sekretärin, dann rufe ich dann, Birgit, kommst du mal? Und dann kommt sie und ich sage, wie mache ich denn da ein Modul rein oder wie mache ich aus dem Brief einen Serienbrief, kannst du mir das mal zeigen? Oder noch einfacher, ich sage, Birgit, machst du mal? Und dann weiß ich immer noch nicht, was die Icons bedeuten. So ähnlich ist das auch mit der Bibel. Wir haben es zu tun mit dem, was wir handeln können und was wir verstehen können. Es ist okay, dass wir vieles nicht verstehen. Und es gibt auch nicht den Anspruch, alles zu verstehen. Ich sage euch das mal als Theologe, der nun berufsmäßig mit der Bibel arbeitet. Ich bin immer noch in meiner täglichen Bibellese überrascht über das, was ich lese. Immer noch überrascht. Und manchmal auch irritiert. Und denke, was soll denn das jetzt wieder? Ja? Wofür ist das jetzt gut? Ganz abgesehen von der Frage, was sagt das für mein Leben? Ja? Also ich lese gerade die Josefsgeschichte und Josef führt seine beiden Söhne, Manasse und Ephraim, zu Jakob und lässt sie segnen. Und Jakob segnet sie über Kreuz, sodass die rechte Hand auf dem Zweitgeborenen liegt und die linke auf der Erstgeborenen. Das findet Josef falsch, will das ändern und Jakob sagt, nee, das muss so sein. Tja Gott, danke für dein Wort. Aber ich habe da nicht unbedingt sowas mitgenommen für den Tag, wo ich sage, boah, das mache ich demnächst auch mal. Meine Söhne über Kreuz segnen oder so. Es ist vieles, das verstehen wir vielleicht in 10 Jahren oder wir schreiben das auf die berühmte Liste, die wir mit in den Himmel nehmen und wo wir Jesus dann fragen, ich bin überzeugt, wenn sich manche fragen, was macht man eigentlich in der Ewigkeit, die Hälfte davon brauchst du für deine Fragen. Also, nicht frustriert sein vom Nichtverstehen. Ja, ihr taucht in der Bibel in eine Welt ein, die erstmal fremd ist. Auch wenn ihr wisst, wie Abrahams Brüder heißen, ja, ist vieles andere trotzdem fremd. Aber mit dem Vertrautwerden in dieser Welt wächst der Durchblick. Ja. Und das heißt, du kannst die Bibel nicht nur 2-mal oder 3-mal, du kannst sie 10-mal lesen und du wirst immer noch aufgeregt sein und überrascht und Dinge entdecken, die dich ganz neu ansprechen und ganz neu gewinnen. Warum? Weil je öfter du sie liest, desto weiter wird dein Horizont und desto mehr verstehst du. Es wächst der Durchblick. Nochmal zum Quellcode in der Informatik. Ich bitte um die nächste Folie. Der Quellcode lebt in einer 2D-Welt. Ja, das sind also zweidimensionale Welten. Da wird programmiert Und da werden Programme ausgeführt auf flachen Scheiben, ja, also zweidimensional. Und viel mehr passiert da nicht. Nächste Folie. Es gibt auch 3D-Welten, die kommen immer mehr, wo also über ein Computerprogramm ein 3D-Drucker angesteuert wird und tatsächlich dann aus einer zweidimensionalen Welt dreidimensionale Gegenstände entstehen. Das ist jetzt nicht so schwer zu verstehen und für uns gut nachvollziehbar. Gottes Wort ist aber nicht 2D zu 2D. Also es geht bei Gottes Wort tatsächlich nicht nur darum, dass unser Verstand Informationen aufnimmt und irgendwie noch mehr Neuronen irgendwie mit Informationen belegt sind. Das wäre 2D zu 2D. Es ist auch nicht 2D zu 3D. Gott hat die Welt gemacht und das war's. Sondern, nächste Folie, es ist 2D zu Leben. Und das ist, was wir kaum verstehen können. Wie kann aus einer Information Leben werden? 1. Mose 2, Vers 7, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Gott schafft Leben. Vorher die Fische, Vögel, Landtiere und so weiter, da hat Gott auch nicht mehr geatmet, sondern nur gesprochen und es entstand Leben. Das bringt mehrere Rätsel mit sich. Das größte Rätsel ist tatsächlich bis heute, in der Wissenschaft überhaupt, dass es uns noch nicht gelungen ist, bis zu diesem Tag, und wir auch noch nicht mal den blassesten Schimmer einer Ahnung haben, wie man aus toter Materie Leben erzeugen kann. Also gib einem Wissenschaftler die simple Aufgabe, den primitivsten Einzeller, den er sich vorstellen kann, zu nehmen und jetzt selber aus anorganischer Materie einen Einzeller zu bauen, der lebt. Der also nicht nur so aussieht, und nicht nur vielleicht chemische Komponenten hat, sondern der tatsächlich selbstständig lebt. Nicht nur, dass wir das nicht geschafft haben bisher, wir haben noch nicht mal einen Plan, wie das gehen soll. Es gibt noch nicht mal den Ansatz einer Lösung, wie entsteht aus nicht lebender Materie lebende Materie. Auch nicht den Ansatz. Es gibt überhaupt keine Idee. Gut, man hat natürlich die Idee, wenn Aminosäuren im Spiel sind, Grundbausteine der DNA, dann bildet sich irgendwann DNA. Aber bitte, eine isolierte DNA ist kein Leben, sondern immer noch nur ein Strang von Aminosäuren. Ja? Wie kommt die auf die Idee, sich zu multiplizieren oder zu ernähren oder ähnliche Dinge? Wie macht man das? Ja. Ich hatte vor Jahren mal im Spiegel einen Artikel gelesen über die Entstehung der Formen von Tieren und Geschöpfen überhaupt. Und ich dachte, wow, jetzt haben sie es rausgefunden, wie es funktioniert. Aber das Ergebnis war nur, sie haben festgestellt, dass die DNA, also der genetische Code, alleine gar nicht zuständig ist für die Entstehung von Formen, sondern dass es chemische Schalter gibt, die die DNA bedienen und die entscheiden, welche Abschnitte wann kopiert und dann in Zellen umgesetzt werden. Ich dachte, was für eine Entdeckung. Und dann habe ich an den Spiegel geschrieben und gesagt, wer schaltet denn die Schalter? Und die haben tatsächlich diesen Leserbrief oben über die Leserbriefseite gesetzt als Hauptbrief. Ich dachte, wow, danke Gott, gute Gelegenheit, mal auf Gott aufmerksam zu machen. Wir stehen, je mehr wir wissen, vor umso größeren Rätseln. Das Leben selber ist für uns nicht verstehbar. Selbst in seinen allerprimitivsten Formen. Nicht verstehbar. Wir kriegen es nicht hin. Wir können natürlich Leben manipulieren, Genmanipulationen, aber das setzt immer voraus, dass schon lebendige Materie da ist. Wir können aus lebendiger Materie ganz viel Schrott bauen. Das geht. Ja, aber aus nicht lebendiger Materie, aus anorganischer Materie, können wir kein Leben produzieren. Wir kriegen es nicht hin. Ja, man versucht sogar mit Computerprogrammen, aber gut, das bleibt dann zweidimensional. Das ist kein echtes Leben. Dass die sich selber multiplizieren und ähnliches. Leben als solches können wir nicht schaffen. Gottes Wort schafft Leben. Das heißt, das, was die Wissenschaft nicht hat, das haben wir. Ja? Wir haben die Information über das Leben. Wir sind natürlich nicht Gott. Und aus der Bibel wird nicht nachher ein Elefant oder sowas. Ja? Aber was Gott ganz klar sagt ist, als Verheißung, diese lebensschaffende Kraft wird wirksam in der Weise, wie wir dieses Wort lesen, aufnehmen und bewahren. Also wir erleben quasi diese Kraft an uns. Johannes 11, ich bitte mal um die nächste Folie. Nur ein Beispiel für Wort und Leben. Ihr kennt das, die Geschichte von Lazarus. Man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. Ganz interessant, Jesus sagt hier im Gebet zum Vater, ich weiß, ich muss gar nicht beten. Ja, er betet nur für die Umstehenden, damit sie das in Beziehung setzen zu Gott und nicht glauben, dass Jesus irgendein unglaublich abgespaceder Wundertäter ist, sondern damit sie wissen, woher die Kraft kommt für das, was jetzt passiert. Aber eigentlich braucht er das Gebet nicht. Eigentlich hätte es gereicht, dass Jesus sagt, Lazarus, raus mit dir. Und er wäre lebendig geworden und gekommen. Gut, Jesus betet das Gebet und sagt es dann. Und nur auf das Wort hin lebt Lazarus. Er war kurz davor, in seine Bestandteile zu zerfallen, zu anorganischer Materie zu werden. Anorganische Materie heißt in der Bibel Staub. Ja. Er war davor, zu Staub zu werden. Da war kein Leben mehr. Jesus ruft und plötzlich lebt dieser Mensch. Nach 4 Tagen, extra diese Zeit von 4 Tagen, damit sicher ist, nach jüdischem Verständnis, dass er wirklich richtig tot war, sonst nichts. Ja. Die Schwestern sagen zu Jesus, geh da nicht rein, das stinkt, ja, der verwest schon. Jesus, das Wort Gottes, Quelle des Lebens. Ihr erinnert euch, Johannes 1, das Wort wurde Fleisch, das Wort war am Anfang, Jesus, das Wort Gottes, und sein eigenes Wort schafft Leben. Jesus ruft, und es entsteht Leben. Und genauso wird Wort Gottes beschrieben in der Bibel. Nächste Folie bitte. 5. Mose 32. Richtet euer Herz auf all die Worte, die ich euch heute bezeuge, damit ihr sie euren Kindern gebietet, dass sie darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu tun. Denn nicht ein leeres Wort ist es für euch, sondern es ist euer Leben. Und durch dieses Wort werdet ihr eure Tage verlängern in dem Land, in das ihr über den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen. Oder Matthäus 4, Jesus spricht, nicht vom Brot allein, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Oder Johannes 6, auch von Jesus, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Wort und Leben. Ich weiß, dass das in unserer, ich sag mal, diesseitigen Welt nicht ins Konzept passt. Worte sind Worte, eben oft auch leere Worte. Aber Gott besteht darauf, dass es bei seinen Worten anders ist. Jesus besteht darauf, dass es anders ist. Und das, was uns vielleicht manchmal fehlt, ist der Glaube, das Vertrauen, dass es so ist. Bibellesen habe ich angefangen, weil eben ein Klassenkamerad zu mir sagte, du bist Christ geworden, dann musst du Bibel lesen. Und so habe ich die auch gelesen. Ja. Fromme Übung, christliche Pflicht, das gehört sich so. Vielleicht hat es mittlerweile ein bisschen nachgelassen. Ja. Aber früher haben einen die älteren Brüder auch schon mal gefragt, und liest du so täglich? Oder ein Bruder, der es seelsorgerlich, trainingsmäßig gut meinte, fragte, was liest du denn gerade so in der Bibel? Ja. Fromme Übung, christliche Pflicht. Aber das ist Quatsch. Gottes Wort lesen heißt ans Leben andocken. Quasi an der Tankstelle stehen und Leben pur aufnehmen. Und darum geht's. Also Gott tut ihr keinen Gefallen, indem er die Bibel liest. Ja. Also mir tut er vielleicht einen Gefallen, wenn er sagt, oh, wir kaufen Ulis Buch und lesen das mal. Ja. Und es ist nett, wenn der Daniel sagt, das ist richtig gut. Aber Gott braucht das nicht von uns. Wir müssen nichts für ihn tun, wenn wir die Bibel lesen. Es geht um uns und es geht darum, dass wir leben. Und dabei ist die Bibel nicht nur Gebrauchsanweisung, sondern sie ist der Anfang des Lebens. Sie ist nicht nur Gebot, das ernst genommen, wenn man es ernst nimmt, das Leben verlängert. Sie ist Geist, sagt Jesus. Sie ist Lebendigkeit, die wir in Worte nicht fassen können. Ich möchte euch ein Bild mitgeben auf der nächsten Folie. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, vielleicht sogar schon eine Predigt darüber gehört. Dann ist es eine Erinnerung. Der sogenannte römische Brunnen. Ihr wisst, wo der steht? Hier in der Gegend auf jeden Fall, also Baden-Württemberg meine ich. Das ist der römische Brunnen im Kloster Maulbronn. Wart ihr schon mal da? Okay, ist ein Ausflug wert, wirklich. Der römische Brunnen funktioniert ja so, dass oben an der Spitze das Wasser reinläuft und dann seht ihr so Ausflüsse an der Seite, da läuft es dann in die nächste Schale und dann wieder Ausflüsse an die Seite und dann läuft es in die untere Schale. Und das ist ein sehr schönes Bild für die Art und Weise, wie wir unser Leben strukturieren könnten und auch sollten, wenn wir ein gutes Leben führen möchten. Und zwar verstehe ich das folgendermaßen, inspiriert übrigens von Dominik Klenk, dem Leiter des Fontis Verlags, der hat mir das mal so erzählt, dass da oben ist deine Beziehung zu Gott, ist dein Leben mit Gott, ist dein Lesen in der Bibel, Reden mit Gott, Klagen, Jammern, Beten, für andere beten, danken, preisen, loben und was immer du tust mit Gott. Alles ist Ausdruck von Beziehung. Ja. Da fließt das Wasser rein in deine erste Schale, in deine Lebensschale. Da fließt die Energie, da fließt das Leben selbst. Und von da fließt es in die nächste Schale. Das könnte zum Beispiel sein, dein Engagement in Gemeinde, dein Versuch, Zeuge für Jesus Christus zu sein, dein Wunsch, auf dem Weg mit Jesus zu gehen, deine Gemeinschaft mit Christen und vieles andere. Und von da aus der Gemeinschaft, entsteht wiederum Kraft und die fließt in die nächste Schale. Und das kann dein Leben mitten in der Welt sein, unter den Menschen. Dein Leben als jemand, der ein guter Arbeitnehmer, Arbeitgeber sein will, der in seinem Leben die Früchte des Geistes, die Frucht des Geistes wachsen sehen will und so weiter. Warum dieser römische Brunnen? Wir haben als Christen manchmal die Versuchung, diese Schalen umzudrehen. Ja. Wir versuchen irgendwie Leben zu kriegen. Und man könnte jetzt noch eine Schale darunter packen und sagen, das ist Freizeit, Urlaub, Erholung, Spaß, Vergnügen, Ablenkung, Spielen, Tanzen, Musik hören, alles, was unser Leben auch so ausmacht. Ja? Ganz positiv gemeint, das meine ich ernst. Aber wenn wir es umdrehen, werden wir merken, dass wir zwar eine Zeit lang Wasser schöpfen können aus der unteren Schale, dass aber dann irgendwann das Wasser weg ist. Also wenn von oben nicht ständig das Wasser nachfließt, geht unten das Wasser langsam weg. Und ich weiß nicht, wie ihr das erlebt, ich könnte dafür so einige Beispiele aus meinem Leben sagen. Ich sage es mal, weil wir gerade in dieser Zeit sind, oder ihr in Hessen seid ja schon wieder raus, Urlaubszeit. Ja. Ich weiß, dass ich so am Anfang mit meiner Familie mich manchmal wirklich so in den Urlaub gerettet habe. Urlaub war für mich die Krönung des Jahres. Ja. Und wahrscheinlich ist das für viele von uns so. Wir Deutschen sind berühmt-berüchtigt für die extremsten Urlauber, die es so gibt auf der Welt, ständig unterwegs. Das war es auch für mich. Und ich hatte riesen Erwartungen. Und dann fuhr ich in mein Urlaubsgebiet, das war mal die Ostsee, ja. Dann regnet es. Und ich denke, Gott, das ist nicht fair. Und am zweiten Tag kriege ich Kopfschmerzen. Und am dritten Tag nerven die Kinder. Und am vierten Tag denke ich, das ganze Leben taugt nichts mehr. Ja. Geld in den Sand gesetzt. Blöder Urlaub. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber es könnte damit zusammenhängen und später habe ich das auch gemerkt. Wenn wir unsere Erwartungen auf die unteren Schalen projizieren, meinetwegen auch nur auf die Gemeinde, ja, ich gehe in die Gemeinde, damit meine Geschwister mich erbauen. Wenn ihr nett mit mir umgeht, dann bin ich auch ein guter Christ. Ja, aber wenn ihr schon am Eingang mich nicht freundlich grüßt, dann habe ich auch schlechte Laune im Gottesdienst, kann ich auch der Predigt nicht folgen. Ja. Oder wenn ihr mit mir Streit anfangt, dann finde ich die Gemeinde blöd. Dann gehe ich irgendwann auch raus. Oder Arbeit, ja. Wenn ich endlich den optimalen Job gefunden habe in meinem Leben, dann bin ich ein glücklicher Mensch. Dann läuft mein Leben, dann bin ich erfüllt und voller Kraft. Dann bin ich auch ein richtiger Zeuge Jesu, ja. Heute hält mich nur der blöde Chef davon ab, Salz und Licht zu sein. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Wenn ihr in dieser Weise die Erwartungen nicht an Gott selber richtet, an sein Wort, an das Gebet, an die Beziehung mit ihm, ich meine damit nicht die Pflicht oder die Praxis, irgendwas zu tun, sondern die Beziehung mit ihm. Wenn ihr nicht aus der Beziehung lebt, dann wird alles andere euch enttäuschen. Es wird nicht funktionieren. Eure Freizeit wird euch enttäuschen, euer Vergnügen, eure Entspannungstechniken werden euch enttäuschen, eure Arbeitsstelle wird euch enttäuschen, euer Ehepartner, eure Kinder und sogar eure Gemeinde wird euch enttäuschen. Weil das Leben fließt hier nicht von unten nach oben im römischen Brunnen, sondern immer von oben nach unten. Gottes Wort ist Leben. Und wenn wir da nicht dran sind, dann weicht das Leben mit der Zeit auch aus allen anderen Dingen. Und dann werden wir zu Jäger des verlorenen Schatzes. Ja, wir suchen verzweifelt mit Sehnsucht nach den Dingen, die unser Leben erfüllen und lebenswert machen. Und wir rennen von einer Enttäuschung zur nächsten. Römischer Brunnen. Ich möchte euch einladen, jetzt selber ein bisschen nachzudenken. Und zwar in Gruppen, so am besten zu vielleicht 6, 7, 8 Leuten, immer wie ihr euch zusammensetzen wollt. Bitte mal um die nächste Folie. Und euch gegenseitig mal zu erzählen, wo ihr Gottes Wort als Leben erlebt habt. Wo hat euch schon mal ein Bibelvers umgehauen? Nicht schlimm, wenn es nicht jeder in der Gruppe da was erzählen kann. Ja, mancher ist auch stehen geblieben, trotz Gottes Wort, andere hat es umgehauen. Wo hat sich etwas in eurem Leben verändert durch Gottes Wort? Oder wenn du sagst, das habe ich noch nie erlebt, ich bin da irgendwie so reingewachsen und weiß gar nicht, was da passiert ist, darfst du auch gerne sagen, wonach sehnt ihr euch, dass Gott es durch sein Wort verändert? Man darf Gott ja auch sagen, wenn man denkt, das ist nicht so gekommen, wie man sich gewünscht hat. Uli hat die ganze Zeit von Leben geredet, jetzt lese ich schon ein halbes Jahr die Bibel und finde es nur trocken und staubig. Wirf das Gott mal vor die Füße. Das geht. Aber jetzt wünsche ich mir, dass ihr miteinander sprecht. Wie gesagt, in Gruppen aufteilen. Hier im Raum könnt ihr euch verteilen, da hinten sind ganz viele Sitzplätze. Erzählt euch das mal gegenseitig. Und ich würde mich total freuen, wenn zumindest ein paar von euch nachher, wenn wir wieder zusammen sind, mal so ein Ereignis oder Erlebnis erzählen. Nicht um zu zeigen, dass ihr gute Christen seid, das seid ihr auch so, ja, durch Christus, sondern einfach, um einander zu ermutigen. Vielleicht habt ihr was, wo ihr sagt, boah, da habe ich tatsächlich erlebt, wie Gott durch sein Wort etwas verändert hat. Also lasst uns gegenseitig mal den Glauben stärken oder füreinander beten, dass der Glaube wächst. Den Glauben, dass Gottes Wort Power, Dynamik und Leben ist. Ihr habt dafür 20 Minuten Zeit und danach treffen wir uns nochmal als ganze Gruppe. Ich mache dann irgendein Geräusch, dass ihr wieder euch hinsetzt. Und dann geben wir Gelegenheit, wer ein Beispiel sagen möchte oder etwas, was er erlebt hat. Funktioniert das? Kriegt er hin, ja? Okay, vielen Dank euch. Bestimmt gibt es noch viel, viel mehr zu erzählen. Kleiner Tipp von mir. Mir hilft es auch schon mal, das, was ich erlebe, wenn mich was besonders bewegt, anspricht oder mir den Weg weist oder aufbaut, ermutigt oder einfach unglaublich verblüffend zusammenkommt, es aufzuschreiben. Na, bestimmt sind eine ganze Reihe von Tagebuchschreibern oder wahrscheinlich eher Schreiberinnen unter euch. Aber ich würde es auch den Männern empfehlen und den Frauen sowieso. Haltet die großen Taten Gottes in eurem Leben fest. Das ist schon mal gut, wenn man dann später frustriert ist, demotiviert, nicht mehr so richtig weiß, warum man überhaupt Bibel liest oder betet, sich das nochmal in Erinnerung zu rufen, was Gott alles schon getan hat. Danke fürs Mitmachen, war auch schön, es euch zu hören. Und ihr beiden macht jetzt den Abschluss.